Ja, das Tanzen ist nicht so ganz unser Ding, aber wir können es tun in unserem Herzen. In unserem Herzen können wir unserem Herrn tanzen und spielen und singen. In der Predigt am 10. September, worum ging es da? Vielleicht können Sie sich noch einige erinnern, da ging es um Türen. Türen, die wir durchgehen, die Gott aufschließt und Türen, die Gott zuschließt. Und wo uns Gott wählen lässt, zwischen Türen und Toren. In Erinnerung habe ich auch noch dieses Bild, das da Jesus gebraucht in Matthäus 7, Vers 12 bis 14, von dem breiten Tor und der schmalen Pforte und dem breiten Weg, dem bequemen Weg und diesem steilen Pfad. Und wo auf der einen Seite viele unterwegs sind, auf der anderen wenige. Das ist nicht unser Thema heute, aber ich habe es trotzdem nochmal mitgebracht. Ja, zur Anschauung, weil es unser Thema berührt. Es ist übrigens von einer Diakonesse, der Eidlinger, aus dem Eidlinger Mutternhaus, Ende des 19. Jahrhunderts gemacht, vielleicht mit Hilfe eines Malers. Man sieht es an der Kleidung, aus welcher Zeit dieses Bild stammt, aber immer noch aktuell, auch in unserer Zeit heute. Ja, Menschen haben die Wahl. Die Wahl, sich zu entscheiden zwischen diesem breiten Weg und dem großen Tor und dieser schmalen Pforte und dem schmalen Pfad. Und ich komme jetzt nochmal zurück auf die Losung, als wir den Wahlsonntag hatten am 24. September. Da war zu lesen im 5. Mose 30, Vers 19, ich habe euch Leben und Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst. Ich dachte mir, das passt doch. Vor 2 Jahren wurde in Herrnhut aus dieser silbernen Schale die Losung gezogen für diesen Tag, nicht wissend, dass dort eine Wahl sein wird. Und dann dieses Wort. Ging es nicht darum, wen wir wählen sollen an diesem Tag, falls wir unser Wahlrecht wahrnehmen, aber es ist die Wahl unseres Lebens zu wählen. Ja, diese Wahl war überschattet von nicht so guten Vorzeichen. Es gab viele Diskussionen und Gedankenaustausch dazu. Wahlprogramme wurden studiert und Wahlempfehlungen wurden gegeben. Vor reichlich 3400 Jahren war es nicht anders. Die Partei Gottes, ja Gott selbst, wirbt darum, dass sich das Volk Israel für ihn entscheidet. Mose wird beauftragt, den Wahlkampf zu führen. Eigentlich kämpft er schon seit 40 Jahren. Und jetzt kurz vor dem Einzug ins gelobte Land, da stellt Mose dem Volk noch einmal Gottes Wahlprogramm vor. Es umfasst hier fast das gesamte Buch, 5. Buch Mose, vor allem die Kapitel 5 bis Kapitel 30. Das wären natürlich jetzt, wären wir überfordert, das hier zu lesen. Es ist unterteilt in 3 Reden des Mose. Einmal erinnert er das Volk an die Wüstenwanderung, an Gott, an das, was Gott ihnen auferlegt hat, wie er sie geführt hat, was er an ihnen getan hat, wie er vorherging und auch wie sie gefehlt haben, wie das Volk bestraft wurde, was sie zu erdulden mussten aufgrund ihres Ungehorsams. Die 2. Rede betrifft das Gesetz. Mose erinnert sie noch einmal daran, was am Berg Gottes, am Horeb, empfangen wurde und dass sie es doch beachten und halten sollten. Und die 3. Rede erinnert an den Auszug aus Ägypten, also nochmal Jahre weiter zurück, und an den Bund, den Gott mit ihnen geschlossen hat. Und wir wollen uns einen Bibeltext lesen aus dem 5. Buch Mose, Kapitel 30, ab Vers 15. Es ist hier die 2. Rede des Mose. Nein, die 3. Rede. Und da sagt er dem Volk, die Worte Gottes. Siehe, ich habe dir heute das Leben und das Glück und den Tod und das Unglück vorgelegt. Da ich dir heute gebiete, den Herrn, deinen Gott, zu lieben, auf seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote und seine Satzungen und seine Rechte zu beobachten, damit du lebst und dich mehrst. Und der Herr, dein Gott, dich segnet in dem Land, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Wenn aber dein Herz dich abwendet und du nicht gehorchst und du dich verleiten lässt und vor anderen Göttern dich niederbeugst und ihnen dienst, so kündige ich euch heute an, dass ihr gewisslich umkommen werdet. Ihr werdet eure Tage nicht verlängern in dem Land, wohin zu kommen du über den Jordan gehst, um es in Besitz zu nehmen. Ich nehme heute den Himmel und die Erde zu Zeugen gegen euch. Das Leben und den Tod habe ich euch vorgelegt, den Segen und den Fluch. So wähle das Leben, auf das du lebst, du und deine Nachkommen, indem du den Herrn, deinen Gott, liebst und seiner Stimme gehorchst und ihm anhängst. Denn das ist dein Leben und die Länge deiner Tage, dass du in dem Lande wohnst, welches der Herr deinen Vätern, Abraham, Isaac und Jakob, geschworen hat, ihnen zu geben. Ja, zweimal ist hier das Wort vom Wählen, von der Wahl die Rede oder geschrieben. Das Volk hat die Wahl, hat eigentlich immer wieder die Wahl. Auch wir hatten heute die Wahl, weiterzuschlafen, auszuschlafen oder hierher zu kommen, unter Gottes Wort, um Gemeinschaft zu erleben, um das Mahl zu feiern. Und ich hoffe, ihr habt eine gute Wahl getroffen. Wie ist die geschichtliche Situation? Das Volk Israel befindet sich immer noch im Land östlich des Jordan, also im heutigen Jordanien. Vorher war es durch das Land Edom, Moab und Ammon gezogen. Und da hatte Gott dem Volk gesagt, fangt mit diesen Völkern keinen Streit an, es sind die Nachkommen Lots. Und ich habe ihnen dieses Land gegeben, den Nachkommen Esaus. Das Land tastet nicht an, auf keinen Fall. Und sie ziehen hindurch, bezahlen für Essen, bezahlen für Wasser. Und dann stellen sich ihnen die Amoriter und der König Og von Bashan entgegen. Die werden besiegt und schon dort kann das Volk Land in Besitz nehmen. Manasse und Ruben werden damit belehnt. Aber es ist noch nicht das eigentliche Ziel. Vielleicht hätte das Volk auch sagen können, ja, hier ist es auch schön, ein gutes und fruchtbares Land. Hier könnten wir doch bleiben, wir haben einiges erreicht. Wir müssen nicht mehr weiter wandern. Nein, sie sollen über den Jordan ziehen. Nach 40 Jahren steht Mose immer noch im Wahlkampf für Gott. Hat Siege und Niederlagen, hat Zustimmung und Ablehnung, Erfüllung und Enttäuschung erfahren müssen. Und hat immer wieder sich für das Volk eingesetzt. Ja, welch ein Führer, der sich hier so verausgabt, das erfüllt, was Gott von ihm will. Aber nun soll er nicht mal in das verheißene Land einziehen. Er hat nämlich mal eine Sünde getan. Er hat mit Gott gehadert, wegen der Ungerechtigkeit, wegen des Aufmüpfigsein seines Volkes. Nicht mal er selber, nein, die anderen waren es. Und da ist er mal zornig gewesen. Und Gott sagt, du wirst nicht in das Land einziehen. Und hier hält er praktisch auch seine Abschiedsrede. Aber Gott schenkt ihm noch die Gnade, das Land zu sehen. Er steigt auf dem Gipfel des Pisgah, auf den Nebo, und dort konnte er so ziemlich weit in das Land hineinsehen. Und sehen, was für ein Land das ist, in dem sein Volk, dem er angehört, einziehen wird. Und ab dem Kapitel 5, da stellt Gott dem Volk Israel noch einmal Gottes Wahlprogramm vor. Gott wirbt um sein Volk. Denn nach dem Auszug aus Ägypten war eine neue Generation herangewachsen. 38 Jahre zuvor hatten ihre Väter das Gesetz angenommen und es bestätigt, jawohl, wir wollen unserem Gott gehorchen. Aber sie haben versagt. Und nun sollen auch die Söhne, Töchter und Enkel sich verbindlich darzustellen zu diesem Gesetz. Praktisch das Grundgesetz. Es ähnelt auch dem Grundgesetz unseres Landes. Und auch die Gründer der Brüderbewegung, die haben praktisch ihrer Gemeinde, ihrer Bewegung auch Gesetze gegeben. Sich einfach an die Bibel zu halten, weil zu damaliger Zeit, in der Zeit des Rationalismus, so vieles verworfen wurde, gesagt wurde. Das müssen wir nicht beachten. Wir folgen der Wissenschaft, wir folgen den Erkenntnissen unserer Zeit. Dem Zeitgeist wurde gehuldigt. Gut, dass es damals Menschen gab, Brüder und Schwestern, die gesagt haben, da machen wir nicht mit. Wir halten uns an das Wort. Siehe, ich habe dir heute das Leben und das Glück und den Tod und das Unglück vorgelegt. In der anderen Übersetzung heißt es auch, statt Glück das Leben und das Gute und statt Unglück den Tod. Ja, Glück gab es eigentlich in der deutschen Sprache vor 400 Jahren noch nicht. Es hieß einfach Segen oder Gelingen, daraus wurde Gelicke und eben der heutige Ausdruck Glück. Ihr werdet Glück haben und ihr werdet leben, euer Leben wird gut verlaufen, in Glück und Harmonie, wenn ihr euch an das erinnert, wenn ihr das haltet, was eure Väter am Horeb vereinbart haben mit unserem Gott. Wenn sich ein Volk in einer Wahl für ein Programm, für einen Menschen, dem sie folgen sollen, wollen, entscheiden, dann wollen sie natürlich wissen, was sie erwartet. Es gibt da diesen salopp Ausdruck, ich kaufe doch nicht die Katze im Sack. Ich kaufe doch nicht etwas, wo ich gar nicht weiß, was darin ist. Vor kurzem waren wir in Zittau und da hatten wir erfahren, dass in der Nähe des Hauses unserer Schwiegereltern ein Haus versteigert wurde. Bei geschlossenen Türen. Käufer wurden aufgefordert, das ist das Haus, das ist das Grundstück. Ihr könnt es sehen von außen, aber ihr dürft nicht hinein. Bitte gebt euer Gebot ab. Kann ein großes Risiko sein. Das Haus kann ja vielleicht unter Wasser gestanden haben. Es kann von Schädlingen befallen sein. Vielleicht muss man den ganzen Dachstuhl erneuern. Ja, bei Gott ist das nicht so. Er sagt ganz klar, was er geben möchte und was er erwartet. Und in Gottes Wahlprogramm erkennen wir natürlich vieles wieder, was unser Leben heute bestimmt. Das Grundgesetz, die 10 Gebote und dann die Völkergesetze und die ganzen Durchführungsbestimmungen, wo Gott ganz genau erklärt, warum mache ich das so, wozu soll das nützlich sein und weshalb sollt ihr das befolgen. Ich erinnere mich an unsere Kinder, ich hatte sie mal bestraft. Meistens haben sie nicht gefragt, warum, da wussten sie es ganz genau, aber da war mal ein Fall, warum hast du das jetzt getan? Das möchte ich wissen, ich bin mir keiner Schuld bewusst. Es muss eine Erklärung sein. Und es gibt auch heute kein Gerichtsurteil ohne Begründung. Und dann kann die unterlegene Partei oder der Bestrafte immer noch in Revision gehen, wenn er der Meinung ist, der Richter hat sich hier geirrt. Er hat etwas außer Acht gelassen. Warum, weshalb, wozu? Gott begründet sein Gesetz. Und er sagt auch, wenn ihr in das Land einzieht, dann gebe ich euch militärischen Beistand bei der Einnahme. Und ihr werdet siegen, das kann ich euch schon zusagen. Es wird eine Bodenreform geben, das Land wird gerecht unter die Stämme verteilt. Bis 1918 gehörte ja ganz Palästina dem türkischen Sultan, einer Person allein. Die dort ansässigen Bewohner hatten es nur gepachtet, mussten natürlich dafür Abgaben entrichten, eben die Pacht. Ja, damals hatte jeder Einzelne sein Stück Land. Es wird die Errichtung einer zentralen Opferstätte geben, dort werdet ihr euch versammeln und dort will ich zu euch reden, dort werdet ihr mir begegnen. Eine Lebensmittelverordnung schließt sich an, was gegessen werden darf und was nicht, was gut ist für euch und auf was ihr getrost verzichten könnt. Steuern und Abgaben werden geregelt, der Zehnte wird gegeben. Es gibt eine Sozialordnung zur Versorgung der Fremden, der Witwen und der Waisen. Die Banken- und Kreditwirtschaft wird geregelt, wann Zinsen zu nehmen sind und wann nicht. Es gibt Arbeitnehmerrechte, die der Ausbeutung vorbeugen sollen. Staatliche Feiertage werden eingerichtet. Gerichte werden eingesetzt. Das Asylrecht, Nachbarschaftsrecht, Erbrecht und Familienrecht wird geregelt. Also alles Dinge, die auch heute unser Volk, unser Land bestimmen und die auch im Wahlkampf immer wieder mal auf den Prüfstand gestellt werden. 5. Mose 14 heißt es, denn ein heiliges Volk bist du dem Herrn, deinem Gott, und dich hat der Herr erwählt, ihm ein Eigentumsvolk zu sein, aus allen Völkern, die auf dem Erdboden sind. Hier ist es ganz anders. Gott hat sein Volk schon lange vorher erwählt, weil er es eben liebt. Es ist nichts Besonderes, es ist nicht das größte Volk, nicht das klügste oder schönste, sondern eben aus Liebe heraus hat er es erwählt und weil er es dem Abraham versprochen hat. Gott hält sich an sein Versprechen. Er ist treu. Er hat gewählt. Er ist der Handelnde. Vielleicht mal das Bild eines Brautpaares. Gott ist unser Herr, der Bräutigam, und wir sind die Brautgemeinde. Gott hat uns erwählt, aber natürlich muss die Braut auch wollen. Auch sie muss sich dazu bekennen, sie muss den Bräutigam, der sie erwählt hat, auch erwählen. Im Psalm 33, Vers 12 heißt es, wie glücklich das Volk, das den Herrn zum Gott hat, das Volk, das er als Eigentum wählte. Ein Spruch, da erinnere ich mich daran, da stand mal auf einem Wahlplakat. Im Jahr 2005, da trat die Partei Bibeltreuer Christen der Bundestagswahl an und sie haben eine sehr gute, sehr intensive Wahlwerbung betrieben. Und immer wieder hing an diesen Laternenmasten diese Bibelsprüche. Und an eben diesen einen kann ich mich besonders erinnern. Ich dachte, ja, ein sehr gute Möglichkeit, für Gott zu werben. Ich habe damals die Partei gewählt, hatte gehofft, sie kommt über die 5%. Aber das Ergebnis war ernüchternd. Es waren genau 108.605 Stimmen. 0,23%. Ja, habe ich mich an dieses Bild erinnert. Klar, der Jesus hat es doch vorhergesagt. Die enge Pforte, wo man sich richtig bücken muss, wo es schwierig ist, die zu finden und durchzukommen, die werden nur wenige finden. Und den steilen Weg, den werden auch nur wenige gehen. 0,23%. Sicher gibt es in unserem Land noch eine größere Zahl von Christen, denn nicht alle haben sich eben damals für diese Partei entschieden. Aber dass es wenige sind, das spüren wir, das wissen wir und damit müssen wir leben. Leben und Glück gibt es nicht zum Nulltarif. Gott knüpft drei Bedingungen daran. Nämlich erstens, ihn zu lieben, auf Gottes Wegen zu wandeln und drittens, seine Gebote zu halten. Seine Gebote zu halten ist nicht schwer, sagt unser Jesus. Matthäus 11 erinnert er daran, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Das, was ich euch auferlege, das könnt ihr getrost tragen. Auch wenn es manchmal schwerfällt, aber seid getrost, ich bin bei euch. Ich stehe euch bei, ich helfe euch, bin an eurer Seite, ich bin hinter euch und vor euch, weise euch den Weg, räume Steine zur Seite, dass ihr das Ziel nicht aus den Augen verliert. Auf Gottes Wege zu wandeln, eben wieder mal das Bild vom schmalen Pfad und dem breiten Weg. Wer schon mal bei unseren zwischenheimgegangenen Geschwistern Erich und Ruth Hammer in Tierfeld war, da hat vielleicht dieses Bild auch gesehen. Und der Bruder Erich Hammer sagte, das war immer ein gutes Mittel, Gottes Wort weiterzugeben. Denn in ihrem Haus, da hatten sie die Poststelle. Da ging es also rein, in den ganz normalen Flur eines Einfamilienhauses und links war die Poststelle. Und in ihrem privaten Flur können natürlich Gläubige das aufhängen, was sie möchten. Und da hing eben dieses Bild. Und der Bruder Erich Hammer sagte mir, und da haben viele danach gefragt, besonders Kinder, was ist das, was ist jenes, was soll das bedeuten? Und dann konnte ich ganz viel weitergeben. Ich frage jetzt mal alle, die da ein eigenes Haus haben. Jetzt kommen vielleicht die Behörden vom Bund bezogen und sagen, wir möchten gern bei euch die Poststelle einrichten. Ihr habt doch hier den Flur und links das Zimmer, das macht ihr frei. Und da wird die Poststelle eingerichtet. Wären wir dazu bereit, dort etwas herzugeben, das vielleicht sogar als Gottes Weg anzusehen? Also ich hätte meine Probleme damit, muss ich euch ehrlich sagen. Aber die Geschwister Hammer, die haben es halt so gemacht. Sie hatten Kinder, die mit dem Haus wohnten. Sie hätten vielleicht dieses Zimmer auch gebraucht, schon damals. Aber hier war die Möglichkeit, etwas weiter zu sagen. Und sie haben die Wahl angenommen. Hier dürft ihr das Zimmer einrichten. Gott zu lieben, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das erwartet Gott von uns. Wie kommt denn nun eigentlich Gottes Liebe in mein Herz? Den Israeliten war aufgetragen, wenn dein Sohn dich künftig fragt und spricht, was bedeuten die Zeugnisse und die Satzungen, die Rechte, welche der Herr, unser Gott, euch geboten hat, dann sollst du deinem Sohn sagen, wir waren Knechte des Pharao in Ägypten und der Herr hat uns mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Das ist die Grundlage. Wir waren Sklaven, wir hatten früher keine Wahl. Wir konnten nicht wählen zwischen dem Leben und dem Tod. Eigentlich war uns der Tod vorprogrammiert. Alle Erstgeburt sollte sterben und mit harter Hand wurden wir zur Arbeit genötigt. Sicher sind doch einige dort an Erschöpfung gestorben. Das war unser Los. Gott hat uns herausgeführt und deswegen lieben wir ihn so, weil er uns dort befreit hat. Auf mich bezogen, ja, auch ich war ein sündiger Mensch. Ich bezogen, Gott nicht beachtend. Mein Weg, da war der breite, der bequeme. Und ich war ein Sklave der Sünde. Aber Gott ist mir nachgegangen und hat mir den Weg zum Leben gezeigt. Dafür danke ich ihm. Danke ich meinem Herrn. Und weil er meine Schuld genommen hat, darum liebe ich ihn. Und aus Liebe zu ihm werde ich Werke vollbringen. Nach 1400 Jahren bereitet Gott in Israel Wahlen vor. Also 1400 Jahre nach diesem Ereignis. Johannes der Täufer ist praktisch der Wahlkampfleiter. Er beginnt den Wahlkampf, geht in die Wüste und verkündet, dass da einer kommen wird. Auf den sollen sie hören. Und das kommende Reich Gottes ist nicht mehr fern. Es wird anbrechen. Er übt gleichzeitig auch Kritik an dem Programm, was dort die Regierung aufgelegt hatte, dass es falsch ist, dass vieles nicht in Ordnung ist, dass vieles im Argen liegt. Und später schaltet sich auch Jesus in diesen Wahlkampf ein. Er wählt sich 70 Wahlhelfer aus, also 35 Teams ziehen durch das Land und werben für die Partei Gottes, werben für Jesus. Das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen, sagen sie. Wenn ihr für Jesus entscheidet, wenn ihr auf ihn hört, wenn ihr ihm nachfolgt, dann wird es euch gut gehen. Es ist gar nicht entscheidend, ob die Römer im Land sind oder nicht, sondern es ist ganz entscheidend, ob ihr eurem Gott gehorcht. Sie waren damals ohne Mittel unterwegs. Heutzutage ist ja die Wahl sehr teuer. Die Parteien müssen das erstmal bestreiten und dann bekommen sie es entsprechend der Stimmenabgabe, wie viele Wähler sie gewonnen haben, wieder zurück. Kann aber auch sein, es rechnet sich nicht. Ja, ohne Mittel waren sie unterwegs. Sie mussten sich auch beschimpfen lassen. Es gab auch Orte, wo sie nicht gehört wurden. Und dort sollten sie einfach weitergehen. Und der Wahlkampf war eigentlich recht erfolgreich. Als Jesus zum Palmsonntag in Jerusalem einzieht, da wird er bejubelt. Da wird er gefeiert wie der zukünftige König. Der Spitzenkandidat Gottes zieht ein. Und er verärgert natürlich die regierenden Parteien. Und es gibt eine Diskussionsrunde mit Anhängern der Regierungspartei. Und sie versuchen, ihn zu Fall zu bringen. Ich will es vielleicht mal vergleichen mit dem Duell, was heute Spitzenvertreter von Parteien anbieten im Fernsehen. Jeder kann es verfolgen, wird in jedes Wohnzimmer übertragen. Und man kann sich ein Bild machen. Was denken diese Leute über verschiedene Punkte, die uns berühren, die uns wichtig sind? Auch, was denken sie über unsere Beziehung zu Gott? Also wenn es nicht gelingt, das Volk davon abzubringen, wenn gesagt wird, schaut her, alles Volk läuft ihnen nach, was machen wir da? Wir werden einfach den Spitzenkandidaten beseitigen. Wir werden ihn in Misskredit bringen oder wenn es nicht gelingt, wir werden ihn gefangen nehmen, ihm irgendetwas anhängen und dann anklagen vor höchstem Gericht. Und selbst in diesem Gericht, da bekommt Herr Jesus nochmal Wahlkampfhilfe durch Pilatus. Er will ihn nicht verurteilen und hier darf das Volk wieder wählen. Er sagt, bitte sehr, ich stelle euch vor die Wahl. Wollt ihr diesen oder wollt ihr jenen? Wollt ihr den Jesus, euren König, oder wollt ihr den Barabbas, den Vertreter der anderen Partei, einen Vertreter der Sünde und des Nichtgehorsamseins gegenüber Gottes Wort? Leider entschied sich das Volk für einen Mörder. Ja, die Wähler sind leicht zu beeinflussen. Da ist manchmal schon noch einen Tag oder wenige Tage vor der Wahl wird irgendetwas geworfen oder irgendetwas in den Medien berichtet. Dann wird gesagt, na, viele sind am Wahlsonntag selbst noch unentschieden. Und das ist dann das Entscheidende. Ja, wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er sich zum Erbe erwählt hat. Und wohl dem Volk, das auch den Herrn, seinem Gott, sich erwählt hat, ihm zu folgen, ihm zu vertrauen. Können wir nochmal zurück zum Volk Israel im Ostjordanland. Sie werden über den Jordan gehen. Ein Fluss, der im Frühjahr Hochwasser hat. Sie sind etwa gegenüber von Jericho. Und es ist doch nicht einfach, diesen Schritt zu gehen. Diesen Schritt in eine neue, in eine unbekannte Welt. Wenn wir sagen, es geht jemand über den Jordan, dann meinen wir, oder ist über den Jordan gegangen, es ist etwas Schlimmes passiert. Er hat sein Leben vollendet. Das Sterben und den Tod. Aber so war es ursprünglich nicht. Es war die Grenze zum gelobten Land. Zu dem Land, in dem Milch und Honig fließen, wo es dem Volk gut gehen soll. Aber es liegt noch ein hartes Stück Arbeit vor ihnen. Und es ist auch der schmale Pfad. Es gibt Schwellensituationen in unserem Leben. Und das Volk Gottes steht vor solch einer Schwelle. Einen Schritt noch und dann beginnt die neue Zeit. Vielleicht haben auch wir schon oft vor diesen Schwellen gestanden. Vor anderthalb Jahren stand ich vor der Schwelle von der Arbeitslosigkeit ins Rentnerleben. Natürlich habe ich mich gefreut damals, nicht mehr vom Arbeitsamt abhängig zu sein und in eine gesicherte Zukunft zu blicken. Die Rentenversicherung ermöglicht mir und meiner Familie die Mittel zum Leben. Aber es gibt auch Schwellen, besonders in unserer Jugend, wo wir uns ganz toll entscheiden müssen, eben, welchen Beruf ergreife ich? Welche Schwelle, welche Tür ist da offen? Oder welche hält Gott für mich verschlossen? Welche will ich vielleicht mit Macht aufmachen? Und es ist die falsche Tür. Auch die Wahl des Ehepartners ist solch eine Schwelle. Wen habe ich erwählt und wer hat mich erwählt? Die Schwellen können oft auch sehr hoch sein. Eben auch eine Schwelle, in eine Kirche hineinzugehen, in eine Gemeinde. Deshalb werden auch viele Veranstaltungen angeboten, nicht in kirchlichen Räumen, wo Menschen diese Angst davor, diese Schwellenangst nicht haben müssen und dann eben doch zur Veranstaltung kommen und Gottes Wort hören. In Beziehungen leben. Das höchste Gebot ist, höre Israel, der Herr, dein Gott, ist der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüt und von allen deinen Kräften. Und das andere, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es ist kein größeres Gebot als diese. Der Herr Jesus fasst das gesamte Gesetz im Alten Testament, das gesamte fünfte Buch Mose in diesen zwei Versen zusammen, gebündelt. Wenn ihr das tut, wenn ihr euch daran haltet, dann erfüllt ihr das ganze Gesetz. Und auch ein Beziehungsdreieck. Ein Dreieck, in deren einen Ecke ich stehe, in der anderen steht mein Nächster und in der dritten Ecke oder eben in der Spitze, da steht Gott. Und ein gelingendes Leben wird nur in diesem Dreieck gelingen, in der Beziehung zu Gott und zu meinem Nächsten. Blende ich eine dieser Beziehungen aus, so gerät mein Leben aus dem Gleichgewicht. Ganz egal, ob ich den Nächsten vergesse, ob ich Gott vergesse oder auch mich selbst. Viertens, das Entscheidende ist ganz einfach. Wie findet man den Weg zu so einem gelingenden Leben? Mose sagt in seinem Vermächtnis, eigentlich ist es ganz einfach, fast zu einfach. Im Vers 11, in diesem Kapitel heißt es, das Gesetz, das ich euch heute gebe, ist nicht zu schwer für euch und auch nicht unerreichbar fern. Es schwebt nicht über den Wolken, sodass ihr fragen müsst, wer steigt in den Himmel und holt es herab, damit wir es kennenlernen und dann befolgen müssen. Es ist auch nicht am Ende der Welt, dass ihr fragen müsst, wer fährt übers Meer und holt es herbei, damit wir es kennenlernen und dann befolgen können. Nein, Gottes Wort ist ganz nahe bei euch. Es ist auf euren Lippen und in eurem Herzen. Ihr müsst es nur befolgen. Das Wort auf den Lippen und im Herzen. Damit meint Mose das, was man damals den Kindern von Grund auf beigebracht hat, wenn sie zu sprechen begonnen haben. Was sie alle mit dem Kopf und mit dem Herzen auswendig gelernt haben. Mehr braucht man nicht für ein gelingendes Leben, sagt Mose. Gott im Auge und im Kopf und im Herzen behalten. Genauso auch den Mitmenschen dieses Ziel und den Weg behaltet fest im Auge. Und der Herr, euer Gott, wird euch segnen in dem Land, das ihr jetzt in Besitz nehmt. Du hast die Wahl. Wahltag ist für uns eigentlich jeden Tag. Immer wieder neu für Gott zu entscheiden und zu sagen, ja Herr, ich folge dir nach und ich bleibe dabei. Amen.